Guten Morgen.
Geht das so?
Ja, ne? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Noch? Was war das für eine komische Frage? Was würde von unserer Gemeinde bleiben, wenn dieses Gebäude nicht mehr da wäre? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei der Frage. Mich hätte die vor einem halben Jahr noch total überrascht. Weil vor einem halben Jahr saß ich auch noch hier, ganz normal in der Bank und dachte, dieser Gemeinde geht es ja wohl prächtig. Wir haben tolle Gottesdienste, wir haben volle Gottesdienste. Wir haben heute einen Gottesdienst, der ausschließlich von Ehrenamtlichen gemacht wird. Kein Hauptamtlicher da heute. Ja, für die auch. Wir haben einen Kindergottesdienst, der parallel im Kindergarten stattfindet. Wir haben eine tolle Band. Also ich glaube, unsere Gemeinde hat viele Sachen, wo andere Gemeinden denken würden, boah, das hätten wir auch gerne. So habe ich vor einem halben Jahr auch noch gedacht. Dann gab es eine Engstelle im Presbyterium. 3 Presbyter sind ausgestiegen, unter anderem auch die komplette Geschäftsführung. Man hat mich gefragt und ich war total motiviert und habe gesagt, ja, die Gemeinde, die blüht, die wächst und gedeiht. Na klar, da mache ich doch gerne die Geschäftsführung. Hört sich ja auch toll an, stellvertretender Geschäftsführer, ist ja super. Ja, das war vor einem halben Jahr. Mittlerweile ist die Motivation so ein bisschen dahin. Warum? Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Einige sitzen ja hier, die auch schon solche Ämter hatten. Das ist extrem anders. Ich würde fast sogar sagen, es ist eine ganz andere Welt, in der man sich da aufhält, wenn man in der Geschäftsführung ist, wenn man mit Menschen aus dem Kreiskirchenamt zu tun hat. Das sind die Leute, die uns verwalten. Also in dieser Welt, sage ich jetzt mal, da ist nicht viel von Lebendigkeit, Fröhlichkeit, Vision, Bunt, Kreativität, das gibt's da alles nicht, wirklich. Das ist leider so. Da herrschen Verwaltung, Ämter, Beschlüsse, Jahreshaushaltspläne, Finanzen und sowas alles. Das ist die Welt, in der man dann, wenn man sich dafür bereit erklärt, in die Geschäftsführung der Gemeinde zu gehen, mit denen in dieser Welt muss man sich dann aufhalten. Und das ist wirklich anstrengend. Weil jeden Stein, den man umdreht, man hat eigentlich noch so vor, man will Vision, man will hier tolle Gottesdienste feiern und sowas alles, aber trotzdem, man trifft sich und jeden Stein, den man umdreht, da kommt irgendwie ein Beschluss, der irgendwann mal gefasst wurde, ein Rundbeschluss, der neu gefasst werden muss. Anstrengend. Anstrengend und demotivierend. Und es ist extrem schwierig, als Person diese beiden verschiedenen Welten miteinander zu kombinieren. Sonntags hier zu stehen und zu denken, boah, wow, klasse, wie das alles hier ist. Und dann aber auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags mit irgendwelchen Beschlüssen zu kämpfen und zu wissen, oh, irgendwie läuft es da doch nicht so ganz so gut, wie man denkt. Das ist extrem anstrengend und vor allen Dingen ist es anstrengend, wenn man dann sonntags von euch angesprochen wird und gesagt wird, was macht ihr eigentlich als Gemeindeleiter? Ich habe doch schon vor 3 Wochen gefragt, ob wir einen neuen Kerzenständer haben können und ihr macht ja gar nichts. So, ne? Das fällt ein bisschen schwer. Und aus irgendeinem Grund, der sich mir bisher noch nicht erschlossen hat, ist es jahrelang so gewesen und bis heute, und ich glaube, es gibt sogar noch Menschen, die hier sitzen, die da so denken, gibt es dieses Gefühl oder diese stille Vorschrift, dass man diese beiden Welten nicht miteinander vermischen darf. Der Gottesdienst, das Gemeindeleben muss prächtig sein, muss bunt sein, muss kreativ sein. Und alles, was da im Hintergrund ist, das muss davon tunlichst vermieden werden und darf ja nicht erwähnt werden. Ja? Also hier über Finanzen zu sprechen oder über die Zukunft der Gemeinde gehört sich absolut nicht. Das ist ein Bild, was viele Leute in ihrem Kopf haben. Auch das vorangehende Presbyterium anscheinend oder auch viele Menschen, ich habe es tatsächlich auch jetzt schon gehört, nee, das gehört nicht in Gottesdienst, das passt nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Deswegen haben wir momentan ein Presbyterium oder glücklicherweise eine Gemeindeleitung, die sich gesagt hat, nee Leute, wir können das nicht mehr trennen. Wir wollen das auch gar nicht mehr trennen. Wir wollen mit euch als Gemeinde offen und ehrlich darüber sprechen, wie es um unsere Gemeinde eigentlich bestellt ist. Weil ich glaube, dass viele, die da sitzen, von euch vielleicht gar keine Ahnung davon haben, wie es um unsere Gemeinde tatsächlich steht. Steht nämlich gar nicht so gut. Ja? Warum, sage ich euch gleich. Ich war letzte Woche Dienstag bei dem Vorbereitungskurs, oder Vorbereitungskurs, bei der Vorbereitung für diesen Gottesdienst. Da treffen sich immer 7, 8 Leute zusammen und planen den Gottesdienst. Und da habe ich das zum ersten Mal auch nicht Presbytern und nicht Gemeindeleitern vorgeschlagen, was sie von der Idee halten, mit der Gemeinde offen und ehrlich darüber zu sprechen, wie es aussieht, und die Resonanz war super. Kann ich nur so sagen. Ne? Also ihr wart alle begeistert, gesagt, das müssen wir viel öfter sagen, das muss die Gemeinde wissen. Ihr hattet sofort Ideen, in welche Richtung es gehen kann, und das hat mir eigentlich gezeigt, das ist der richtige Weg. Nichtsdestotrotz respektieren wir natürlich die Meinung der anderen, die sagen, das gehört hier nicht rein. Ihr könnt gerne zu mir, zu uns, nach dem Gottesdienst kommen, könnt euch bei uns beschweren oder bei mir beschweren. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mal damit starten. Ich kann das nicht alles jetzt in eine Predigt packen oder in einen Glaubensimpuls, aber ich möchte mal damit starten, euch ein kleines Gefühl dafür zu geben, wie es um die Gemeinde tatsächlich steht. Und ich glaube, das interessiert euch auch, auch wenn es ein bisschen anderen Eindruck vermittelt als das, was wir gerade hatten mit tollen Liedern und so weiter. Also, legen wir mal los. Ich würde ganz gerne nochmal bei dem Bild der zwei Medaillenseiten bleiben. Ja? Also, wir haben das eine Bild, habe ich gerade schon gesagt, das ist toll. Das glänzt, das leuchtet, das funkeln, das ist über unsere Gemeindengrenzen bekannt. Wir haben Gottesdienste mit 80 bis 100 Besuchern jede Woche, wir haben verschiedene Gottesdienste, wir haben Themengottesdienste, wir haben viele talentierte Musiker und Bands. Wir haben mit Peter Unger und Julia Arnold zwei wirklich, wirklich extrem begeisternde Menschen. Zwei Hauptamtliche, die es auf, ja, ich würde sagen, unglaublich beeindruckende Weise verstehen, Menschen für sich zu gewinnen, Menschen für Gott zu gewinnen, Menschen von Gott zu überzeugen mit ihrer kreativen Art. Das ist einmalig, für die beiden können wir wirklich sehr dankbar sein. Wir haben mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter. Zum Beispiel sieht man das am Saalbau, die da beschäftigt sind. Aber man sieht es auch jeden Sonntag hier. Mitarbeiter, die da hinten die Tische decken, die Gottesdienste durchführen. Wir haben eine Jugendarbeit, wo jeden Dienstag über 40 Jugendliche kommen. Und vieles mehr. Also die Medaillenseite, die glänzt und funkelt und leuchtet. Und da können wir wirklich stolz drauf sein. Jetzt gibt es die andere Seite von der Medaille. Die möchte ich mal die dunkle Seite nennen. Das ist das finanzielle Fundament, auf dem diese Gemeinde beruht. Das sind die kirchenpolitischen Vorgaben, an die sie gebunden ist. Und die Seite sieht leider ganz und gar nicht gut aus. Muss ich leider tatsächlich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet oder ob ihr das schon mal gehört habt, aber es sieht wirklich nicht gerade gut aus. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und mal ganz hart formulieren: Wenn wir so weitermachen, wie es bis jetzt ist und sich nichts verändert, wird es unsere Gemeinde in einigen Jahren nicht mehr geben. Das ist leider so. Das ist leider so. Ich möchte jetzt auch gleich sagen, warum. Es gibt da verschiedene Gründe. Es gibt eine Vielzahl an Gründen, die alle miteinander in Verbindung stehen. Ich habe mal versucht, drei große Themengebiete daraus zu schneiden und zu verbinden. Und die möchte ich euch jetzt mal nennen, damit ihr auch einfach mal wisst, was die Sache ist. Als erstes großes Problem ist die sinkende Anzahl von Kirchenmitgliedern. Das ist kein neues Problem, das haben die meisten von euch schon mal gesehen, gehört, gelesen, in der Zeitung, in den Nachrichten gehört. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Das heißt, immer weniger Menschen zahlen Kirchensteuer und das heißt, unsere Gemeinde kriegt immer weniger Einnahmen. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Stand vor 4 Wochen auch in der Zeitung, wenn wir jetzt mal das Bild 1 zeigen können. Viele haben es von euch vielleicht gesehen. Da hat die Synode stattgefunden bei uns und es war eine große Überschrift in der WAZ: Kirchenkreis Wittenhattingen steht vor massiven Umbrüchen. Dann steht unter dem Bild: Die Lage ist ernst. Wenig erfreuliche Zahlen bekamen die Mitglieder der Kreissynode am Samstag in der Wittener Erlöserkirche zu hören. Dann ganz groß: Zahl der Kirchenmitglieder kann sich bis 2060 halbieren. Und dann unten drunter in dem Anfangstext auch nochmal: Dass sich der Kirchenkreis auf massive Veränderungen einstellen muss. Er verliert Mitglieder, Pfarrer und weitere Hauptamtliche. Wer hat den Text gelesen von euch? Und? Hat das irgendwas in euch geregt? So irgendwie merkt man das? Oder bei uns in der Gemeinde? Oder hat das irgendwie was ausgelöst in euch? Oder man überlegt es einfach eigentlich, ne? Und denkt so, ja, uns betrifft das schon nicht. Leider betrifft es uns schon. Ich war am Montag in einer Veranstaltung von der Evangelischen Kirche von Westfalen. Da ging es genau um dieses Thema, nämlich die Mitgliederzahlen. Und da habe ich euch 2, 3 Zahlen nochmal mitgebracht, einfach nur um euch ein Gefühl dafür zu geben. 1975 hatte der Kirchenkreis Wittenhatting, wo auch unsere Gemeinde zugehört, 118.000 kirchensteuernde Mitglieder. 118.000 Mitglieder. Was glaubt ihr, wie viel waren es in 2018? letztes Jahr. Also vor 30 Jahren waren es 118.000, die Kirchensteuer gezahlt haben in unserer Gemeindekreis. Kirchenkreis, was glaubt ihr so? Einfach mal. Seid da gut dabei. 68.000. 2018 hatten wir nur noch 68.000 kirchensteuernde zahlende Mitglieder und 30 Jahre vorher waren es noch 118.000, also fast das Doppelte. Jetzt kann man mal überlegen, was war denn 1975, wie war denn da unsere Gemeinde und so? Da hatte die Gemeinde doppelt so viel Geld zur Verfügung, hatte aber noch weniger Beamer, Musikinstrumente, ich glaube, da hat der Pastor noch auf dem Klavier gespielt und es gab einen Posaunenchor vielleicht, ne? Orgel, genau. Wir hatten noch keine Laptops, wir hatten noch keine Bands, wir hatten noch keine Instrumente, weniger Beamer, all das. Und trotzdem hatte die Gemeinde damals doppelt so viel Geld zur Verfügung, als wir heute zur Verfügung haben. Eine Prognose sagt, dass sich das Ganze bis 2060 erneut halbieren wird. 2060 ist so ein, ja, da kann keiner was mit anfangen, finde ich, ging mir so. Aber dieselbe Prognose sagt auch, dass wir in 2025, also schon in 5 Jahren, ein Fünftel weniger haben, also 20% weniger. Was auch schon eine Menge ist. Wenn wir dieses Jahr, sagen wir mal, 100.000 Euro haben zur Verfügung, haben wir in 5 Jahren nur noch 80.000 Euro zur Verfügung. Also das erste Problem, um es kurz zu machen, öffentliche Einnahmen sinken. Das heißt, unser finanzielles Fundament, womit wir alles bezahlen können, wird immer weniger. Immer weniger, immer weniger. Jetzt wäre die eigentliche Folge, würde man denken, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, sollte man sich auch weniger leisten. Das hieße, wir müssten alles ein bisschen runterfahren, auf einer niedrigen Flamme kochen. Ja, das heißt, wir müssten vielleicht uns von Personal trennen, vielleicht zusammenpacken, wir müssten vielleicht auf die Musikinstrumente verzichten, wir müssten vielleicht auf den Beamer verzichten. Das müsste man alles, natürlich, wenn man weniger Geld hat, kann man sich nicht mehr das leisten, was man sich vorher noch leisten konnte. Das ist ja eine ganz logische Sache eigentlich. Also müssten wir alles runterfahren. Wir als Gemeindeleitung wollen den Weg nicht gehen, weil wir glauben, dass man damit eine Spirale anfängt, je weniger man hat, je weniger man anbietet, desto weniger Leute kommen und irgendwann ist keiner mehr da, weil wir auch nichts mehr anbieten. Deswegen gehen wir genau den anderen Weg. Jetzt kommt der Punkt 2. Wir leisten uns mehr Personal, als wir uns eigentlich leisten dürften. Ja, ich möchte das, oder ganz klar wird das an unseren Stellen der Gemeindediakone bzw. Jugendreferenten. Da haben wir Peter Unger und Julia Arnold für unsere Gemeinde. Wisst ihr oder kann sich jemand vorstellen, wie viele Gemeindediakone wir uns als einstellige Pfarrgemeinde eigentlich leisten könnten? Halb? Weniger noch. 0,25. Das heißt, wir hätten unseren Pastor oder unseren Pfarrer und dürften uns laut Kirchenverordnung 0,25 Gemeindediakone leisten. Das hieße, wir könnten uns Peter Unger eigentlich leisten, einen Tag in der Woche und müssten uns Peter mit 3 anderen Gemeinden teilen, weil wir nur 1/4 zur Verfügung haben. Das ist das, was uns eigentlich zusteht. 0,25 Stellen. Was leisten wir uns tatsächlich? 1,5 Stellen. Wir haben Peter Unger mit 1/2 Stelle und wir haben Julia Arnold mit 1/2 Stelle. Das heißt, wir leisten uns gezielt und mit voller Absicht 1,5 Stellen Gemeindediakon, obwohl wir nur 0,25 zur Verfügung hätten. Das heißt, wir leisten uns das Fünffache an Personalkosten. Ja, das machen wir aber mit voller Absicht, weil wir fest daran glauben, dass wir mit so kreativen und begeisternden Menschen wie Peter und Julia andere Menschen, vor allem Jugendliche, Kinder und Familien, für uns und für Gott gewinnen können. Und genau das ist das Ziel, was wir denken von einer Kirchengemeinde. Deswegen machen wir das mit voller Absicht. Trotzdem muss uns klar sein, wir haben immer weniger Geld und wir leisten uns viel zu viel Personal. Allein die beiden Dinge, kann jeder sich schon vorstellen, passen eigentlich nicht zusammen und sind eigentlich schon eine Katastrophe. Jetzt kommt noch ein drittes Problem dazu. Und das ist das Telefon. Also, wir haben eigentlich viel zu wenig Geld und leisten uns viel zu viel Personal. Das ist schon schlecht, aber jetzt kommt noch ein ganz großes Problem dazu, nämlich unsere Gebäude. Wir haben für unsere Gemeindegröße viel zu viele und viel zu große Gebäude. Das war lange Zeit kein Problem, weil wir lange Zeit in der Kirche die sogenannte kameralistische Buchführung geführt haben. Keine Angst, Wird jetzt kein Unikurs in Buchführung. Aber ganz kurz nur, in der Kameralistik werden eigentlich nur die Zahlungsströme beobachtet. Das heißt, man guckt, wie viel Geld habe ich im Portemonnaie, so viel Geld kann ich ausgeben. Fertig. Wenn ich ein bisschen weniger Geld ausgebe, als ich habe, kann ich noch was ansparen. Und wenn ich mehr Geld ausgebe, mache ich Schulden. So. So ist es lange Zeit gelaufen. Jetzt seit ungefähr 2 Jahren hat sich das geändert. Und auch die Kirche ist rübergesprungen auf die sogenannte kaufmännische oder doppelte Buchführung. Ja? Was hat sich daran geändert? Erstmal hat sich geändert, dass es extrem viel Aufwand ist, das alles von der Seite zu der anderen Seite zu machen. Es muss ein neues Finanzsystem eingeführt werden, mit dem kann kein Mensch umgehen. Es müssen Gebäude bewertet werden, um zu gucken, wie viel sind die wert. Und es ist extrem viel Probleme. Das heißt, diese ganzen Kirchenämter haben extrem viel Probleme gehabt, von diesem einen System auf das andere umzuswitchen. Das ist nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem ist, dass die Gebäude bewertet wurden und dass die doppelte Buchführung auch vorsieht, dass man, jeder kennt das, der von euch ein selber Eigentum hat, man muss eigentlich Rücklagen bilden, um die Gebäude, die man hat, weil die gehören ja jetzt zu dem Eigentum dazu, um die aufrechtzuerhalten. Hat jemand von euch ein Haus oder eine Wohnung, Eigentumswohnung, der weiß das. Man muss immer ein bisschen Geld zurücklegen für den Fall, dass mal das Dach kaputt geht, dass die Heizung kaputt geht. Damit man nicht überrascht wird, muss man immer Geld zurücklegen. So ist es auch bei uns. Wir müssten eigentlich Baurücklagen bilden. So nennt man das. Jetzt ist das Problem, wir haben 5 Gebäude. Wir haben diesen Neubau hier, das ist dieser Kirchsaal. Und die Gebäude darunter, der wurde irgendwann in den 60er Jahren gebaut. Dann haben wir den Altbau, der ist da hinten, der ist schon viel älter. Der ist auch riesig groß, Bürotrakt dahinter, noch eine Wohnung oben drüber, unten die Büros. Dann haben wir das Pfarrhaus, was auf der anderen Seite, was neben uns ist. Das ist auch relativ groß und relativ alt. Dann haben wir den Kindergarten hier in der Wartburgstraße. Und wir haben noch einen Kindergarten in der Schellingstraße. Das sind alles die Gebäude, die uns gehören. Und für diese Gebäude müssten wir eigentlich Geld zurücklegen, falls an diesen 5 Gebäuden mal irgendwas kaputt geht, dass wir das Geld haben. Mal um das konkret zu sagen, damit ihr ein Gefühl dafür habt, was ich hier erzähle. Wir kriegen ungefähr 80.000 Euro Kirchensteuern kriegt unsere Gemeinde pro Jahr. 80.000. Dieses neue System, die Baurücklagen, fordern von uns eigentlich, dass wir jedes Jahr 65.000 Euro zurücklegen müssten, um diese 5 riesigen Gebäude aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man das mal runterrechnet, hätten wir pro Jahr 15.000 Euro zur Verfügung, wovon wir uns 2 Gemeindediakone, eine Gemeindesekretärin, ein Hausmeister, alles, was ihr hier seht, Kerzen, Technik, Konfirmandenarbeit, Büromaterial, ein Drucker, ein Kopierer, Rechner, alles. Alles müssten wir uns von diesen 5, geht nicht. Ja? Wenn wir kurz machen, absoluter Schwachsinn, ist nicht möglich. Wir können nicht 85% von unseren Einnahmen zur Seite legen für die alten Gebäude, die wir haben. Also kurz zusammengefasst, wir haben immer weniger Einnahmen. Diese wenigen Einnahmen müssten wir eigentlich komplett zur Seite legen und dürften sie gar nicht ausgeben. Und was machen wir noch? Wir haben 4 zu hohe Personalkosten. Das ist die Situation, die da ist. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das kann so nicht weitergehen. Das funktioniert nicht. Wären wir ein Unternehmen in der Wirtschaft, wären wir schon lange pleite oder insolvent. Weil wir einfach weniger Einnahmen haben, zu hohe Ausgaben und können uns einfach diese Gebäude, die wir haben, hier nicht mehr leisten. Bei der Kirche geht das vielleicht. Die guckt da nicht genauso hin. Außerdem gibt es da noch so Nottöpfe, an denen man sich bedienen kann. Dann muss man die anderen Gemeinden fragen, können wir was aus eurem Notfalltopf haben? Uns geht's nicht so gut, wir können uns das alles nicht leisten. Da kann man das ein bisschen hinauszögern, aber wie ihr euch vielleicht, wenn ihr ein bisschen logisch überlegen könnt, das kann so nicht weitergehen. In 2 bis 3 Jahren wird auch die Kirche, wird auch der Kirchenkreis, wird auch das Kreiskirchenamt sagen, Leute, ihr lebt über euren Verhältnissen, das funktioniert nicht. Ihr könnt eure Gebäude nicht aufrechterhalten, wenn sie mal kaputt gehen. Also müssen wir was ändern. Seid ihr noch bei mir? Ist ein bisschen krass, wenn man das so hört, ne? Aber es ist tatsächlich so. Und vielleicht merkt ihr jetzt auch, wie es uns geht, die das alle schon länger wissen und trotzdem hier jeden Sonntag immer so, ja klar, wir kümmern uns um die Kerzenständer. Aber wir haben eigentlich etwas größere Probleme als die Kirche, als die Kerzenständer. Also wir müssen was verändern. Jeder versteht das, wenn wir so bleiben, wie wir jetzt sind, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir da sitzen bleiben, wie wir jetzt bleiben, wird es uns in 2 bis 3 Jahren nicht mehr geben. Punkt. So, wir müssen neue Wege gehen. Diese Wege, wir haben als Geschäftsführung, wir haben als Gemeindeleitung, als Presbyterium jetzt nicht sofort die ultimative Lösung. In die Richtung muss es gehen. Das müssen wir machen. Das können wir mit 6 Leuten nicht. Wir sind nur 6 Leute von 200, 300, die hier regelmäßig da sind. Und wir verstehen es auch nicht, warum wir als 6 Leute uns Gedanken darüber machen sollen, alleine in welche Richtung diese Gemeinde gehen muss. Deswegen dieser Schritt, heute der Anfang, wir müssen das mit euch zusammen machen. Wir müssen zusammen Visionen spinnen, wir müssen zusammen Ideen, egal wie doof sie sind, überlegen. Und wir müssen ja Ansatzpunkte haben, wie wir uns ändern müssen und in welche Richtung wir gehen müssen. Wir haben so 2 bis 3, ich hatte jetzt 3 große Probleme, jetzt habe ich 3 Lösungsvorschläge, aber auch die sind nicht final durchgedacht, sondern einfach nur, um euch eine Idee zu geben, wie weit wir bisher sind als Kirchenleitung oder als Gemeindeleitung. Als erstes brauchen wir natürlich mehr Geld. So, ja, das ist jetzt kein Betteln, das ist kein Jammern, das ist kein bitte gebt uns, sondern wenn wir diese Gemeinde aufrechterhalten wollen, wenn wir das Personal, was wir haben, Julia und Peter, wenn wir mit denen weiterarbeiten wollen, wenn wir wollen, dass die für uns Menschen gewinnen, gerade die Jugendlichen, wenn wir diese beiden Stellen, die wir uns leisten wollen, dann müssen wir es uns auch leisten können. Und dafür brauchen wir Spenden. Dafür brauchen wir nicht den Klingelbeutel. Der Klingelbeutel reicht nicht. Den dürfen wir noch nicht mal richtig dafür verwenden, weil der Klingelbeutel, der rumgeht oder am Ausgang ist, der ist zweckgebunden. Den können wir nicht einfach sagen, den nehmen wir jetzt für Julia Arnold zum Beispiel, ja, sondern wir brauchen regelmäßige Spenden. Wir brauchen Spenden von den Eltern der Jugendlichen, die jeden Dienstag hier sind. Wir brauchen Spenden von den Eltern des Kindergartens. Wir brauchen Spenden von den Familien, die hier regelmäßig hinkommen. Von jedem brauchen wir regelmäßige Spenden. Um mal ein Beispiel zu sagen, um uns Julia, das weiß Julia auch, das wissen auch viele, die daran mitgearbeitet haben, Julia hier hinzuholen, um uns Julia leisten zu können, brauchen wir jährlich mindestens 15.000 Euro Spenden. Jährlich. 15.000 Euro, sonst können wir uns Julia eigentlich nicht leisten. Jetzt sagt der eine, 15.000 Euro, klar, habe ich, gebe ich euch, wäre das Problem gelöst. Jetzt kann man auch sagen, okay, 15.000, das wären ja nur 15 Leute, die pro Jahr 1.000 Euro geben müssen. Wenn sich die 15 Leute finden, gerne. Der Jörg hat es ein bisschen weiter runtergebrochen, finde ich auch gut. Der hat gesagt, wir brauchen 75 Leute, die jeden Monat 15 Euro spenden. 75 Leute von uns allen, aus allen Gottesdiensten, 75 Leute, die jeden Monat 15 Euro spenden, das sind pro Jahr 13.500 Euro, dann haben wir Julias Stelle sicher. Der Klingelbeutel funktioniert da nicht. Wir haben ein Dokument gemacht, ich weiß nicht, können wir das zeigen oder werdet ihr auch gleich sehen, werden wir auch gleich verteilen, werden wir auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten verteilen. Das ist ein Spendenformular, sowas benötigen wir nämlich, wo jemand sagt, ich kann mir leisten pro Monat einen Betrag von 5 Euro, pro Monat einen Betrag von 10 Euro, was dann abgebucht wird. Das sind Sachen, die brauchen wir, gerade in Richtung Julia, gerade in Richtung Peter Unger. Genau, das ist das Geld. Aber Geld ist nicht alles. Das Zweite, was wir brauchen, sind wieder mehr Menschen. Wir haben gerade gelesen, ist immer noch? Reicht. Lenkt zu sehr ab. Genau, wir brauchen wieder mehr Menschen. Wir haben gelesen, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, dass uns immer mehr Menschen verlassen. Wir müssen dafür sorgen, wir als Gemeinde müssen dafür sorgen, dass wir nicht weniger werden, sondern mehr werden. Wir reden immer von unserer Gemeinde, die MLK, von unserer Gemeinde. Ganz ehrlich, wir, die hier sitzen, in den 4 Sonntagen, wir sind vielleicht 2 bis 3% von unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde hat ungefähr 2.800 Mitglieder. Die wohnen alle hier um die Gemeinde herum. Die zum Gottesdienst kommen, sind vielleicht 2 bis 3%. Das müssen wir verändern. Wenn wir sagen, unsere Gemeinde, dann muss uns klar sein, wir müssen zu den Menschen gehen. Das ist dieser Perspektivwandel, den wir vorhin haben wollten, ja, dass man sich mal umsetzt. Wir müssen rausgehen. Wir können nicht darauf warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir müssen zu den Menschen gehen. Wir haben einen tollen Leitspruch, der heißt, wir wollen, dass möglichst viele Menschen auf kreative Art und Weise der Liebe Gottes begegnen. Das ist ein toller Satz, finde ich. Problem ist, der muss auch gelebt werden. Wie erreicht man denn möglichst viele Menschen? Erreicht man möglichst viele Menschen, wenn man sich hier jeden Sonntag nur trifft und wartet, dass die zufällig hier reinkommen? So erreichen wir nicht möglichst viele Menschen. Wir erreichen möglichst viele Menschen, wenn wir rausgehen. Wenn wir zu den Menschen gehen, da wo die wohnen, da wo sie leben. Mal eine Frage. Ein ganz großer Teil unseres Gemeindebezirks ist auf der Seite von der Adderstraße, nämlich dieser ganze Bereich Schellingstraße, Rüdinghauser Straße, Mark, in der Mark. Wer wohnt in diesem Gebiet? Zwei Leute. Drei Leute. Das ist ein riesiger Gebiet. Wer war denn von uns zuletzt mal in diesem Gemeindegebiet? Wer ist denn da mal durch die Straßen gelaufen? Schellingstraße, Pezzalozzi-Platz? Eine. Zwei. Zirkuskinder. Genau. Leute, das ist ein Problem. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, die auf der Seite von der Adderstraße wohnen, gar nicht wissen, dass wir ihre Gemeinde sind. Das ist wirklich ein Problem. Der Großteil unserer Gemeinde, von den Leuten, die hier sitzen im Gottesdienst, wohnen entweder auf dieser Seite, Röhrchenstraße, Husemannstraße, Königsholz, die Ecke, oder kommen sogar von außerhalb der Gemeindegrenzen hierhin. Das ist auch ganz charakteristisch für unsere Gemeinde. Aber das ist ein Problem, weil wir müssen als Gemeinde für die Menschen da sein, für die wir hier sind. Wir haben diesen Auftrag, als Kirchengemeinde für die Menschen da zu sein, die in den Kirchengrenzen wohnen. Wie macht man das? Das ist wirklich anstrengend, glaube ich. Wir haben Ansätze. Wir haben Kino und Kirche, wo wir uns fremden, kirchenfremden Menschen vorstellen, wo wir ein Gespräch anbieten. Wir haben Lesen und Loben in einer Bücherei in der Stadt. Wir haben Gottesdienste im Maschinchen Buntes. Wir haben die Schul- und Kindergottesdienste von Peter Unger. Und wir haben noch ein paar Sachen, wo wir mit kirchenfremden Menschen auf sie zugehen. Aber das muss noch mehr werden. Wir müssen diesen Perspektivwechsel schaffen und die Leute da anpacken, wo sie aktuell sind. Ja, wir müssen mit der Zeit gehen. Es gibt so einen etwas blöden Satz, der heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das gilt auch für Kirchengemeinden. Wenn die Kirchengemeinde nicht mit der Zeit geht, geht sie mit der Zeit. Peter hat das ein bisschen positiver ausgedrückt. Der hat mal gesagt, wenn wir mit der Zeit gehen, müssen wir nicht mit der Zeit gehen. Ist aber eigentlich genau derselbe Sinn. Und selbst unsere Superintendentin hat das so ausgedrückt. Einmal das zweite Bild noch, bitte. Die hat das nämlich schon so ähnlich gesagt, dass wir uns wandeln müssen. Und zwar hieß es da, die Zahl der Kirchenmitglieder könnte sich bis 2060 halbieren. Deshalb steht der Kirchenkreis vor massiven Umbrüchen. Mut macht der Kreissynode, dass bestimmte Gottesdienstformen durchaus gefragt sind. Etwas vereinfacht könnte man sagen, der Trend geht zum Event. So die Superintendentin Julia Holz. Während der ganz herkömmliche Kirchengottesdienst, wie dieser hier, weiter an Besuchern verliere, seien Formate wie Open-Air-Taufeste, die Weihnachtsgottesdienste von Martin Luther im Saalbau, Worship-Café oder die Angebote der kreativen Kirche äußerst beliebt. Spiritualität und Sinnsuche lägen im Trend. Wir müssen mit dem Trend gehen. Wir können nicht den ganz normalen Sonntagsmorgensgottesdienst beibehalten und so tun, als ob die Leute zu uns kommen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Das ist das, was uns wirklich hier oben klar werden muss. Das ist der Perspektivwandel, den wir brauchen. Und letzter Punkt. Was bleibt von unserer Gemeinde, wenn dieses Gebäude nicht mehr gibt? Oder sind wir tatsächlich mehr als dieses Gebäude? Wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal. Wir brauchen irgendwas Charakteristisches, wofür wir stehen. In der Marketingsprache sagt man Brand Awareness. Wir brauchen etwas, wo jeder sagt, das ist die MLK. Weil wenn wir das nicht sind, wenn wir vergleichbar sind mit der Johannesgemeinde und der Gemeinde in Hefen oder was auch immer, dann kann man uns irgendwann zusammenpacken. Dann braucht man nicht mehr die MLK, die was für was Besonderes steht. Das heißt, was wir brauchen ist, wir müssen für etwas stehen. Wir müssen eine Besonderheit haben, dass man nicht auf uns verzichten kann. Das müssen wir in den nächsten Jahren schaffen. Und was wir natürlich auch schaffen müssen, ich habe es erwähnt mit den Gebäuden, wir müssen uns von Gebäuden trennen. Das wird leider auch nicht vermeidbar sein. Natürlich fangen wir mit der Geschäftsführung erstmal damit an und wollen erstmal versuchen, den Kindergarten in der Schellingstraße abzugeben. Den brauchen wir unserer Meinung nach nicht mehr. Der ist auch schon seit 10 Jahren vermietet. Aber er kostet uns immer noch Geld und wir müssen dafür sorgen, dass er aufrechterhalten werden kann. Die Frage ist, ob wir dieses Pfarrhaus da drüben brauchen. Den Kindergarten brauchen wir auf jeden Fall. Aber die Frage ist zum Beispiel auch, um jetzt mal so ein paar Visionen zu spinnen, brauchen wir diesen alten Trakt eigentlich noch? Brauchen wir diesen Kirchsaal da noch, der ja wirklich alles andere als hübsch ist? Oder kann man sich vielleicht vorstellen, dass wir uns nur noch auf diese Seite der Wand beschränken zukünftig? Brauchen wir überhaupt dieses Gebäude noch? Kann man sich vielleicht vorstellen, dass man das Ganze abgibt und sich selber wieder einmietet? Oder kann man sich vielleicht vorstellen, mit anderen Gemeinden zusammenzukommen? Wir haben hier direkt gegenüber eine riesige katholische Kirche, St. Vinzenz. Die haben genau dasselbe Problem wie wir. Wir haben zwei riesige Kirchen für denselben für dieselbe Gemeindegröße und haben beide das Problem, dass wir eigentlich nur am Sonntag Leute da haben. Denkbar, weiß ich nicht, ökumenisch, ist eine Frage. Kann man alles abgeben und sich vielleicht in der Burg Kino treffen sonntags oder im Saalbau oder was auch immer? Das sind alles Ideen und Visionen, die wir angehen müssen in den nächsten Jahren. Sonst, wenn wir nichts machen, wenn wir so bleiben, wie wir sind, wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Lasst uns das gemeinsam tun. Spinnt mit uns neue Ideen. Wir brauchen Ideen von euch. Meldet euch, also alle die, die jetzt denken, oh, das ist genau mein Ding, meldet euch bei uns. Wir haben E-Mail-Verteiler, presbyterium@mlkg.de, kommt auf uns persönlich zu, kommt gleich auf mich zu, meldet euch und sagt, ich habe da noch eine Idee, wieso machen wir nicht das, wieso kann man nicht an das denken. Lasst uns Visionen spinnen, lasst uns das gemeinsam tun. Die, die sagen, das ist überhaupt nichts für mich, nehmt die Spendenformulare. Wenn ihr sagt, ihr habt Geld, aber vielleicht nicht die Ideen, nehmt die Spendenformulare und spendet 15 Euro im Monat. Dann können wir uns Julia leisten. Julia hat tolle Ideen, die plant gerade ein Schulprojekt, wo sie in die Schulen geht und einen Chor entwickelt. Je nachdem, was ihr habt. Wenn ihr sagt, ihr habt tolle Ideen, kommt zu uns. Wenn ihr sagt, ich habe keine Ideen, ich habe Geld, nehmt das Spendenformular. Lasst uns gemeinsam auf den Weg machen und die Gemeinde, die wir so sehr lieben, neu denken. Und dass wir nicht die erste Gemeinde sind, die davor steht, das hören wir jetzt auch nochmal aus der Bibel.
Aber dieses Thema ist einfach so wichtig und es braucht auch einfach einen Raum, es mit euch zu teilen. Und deswegen war es jetzt einfach so, dass das so diese Zeit gebraucht hat. Und wir haben uns aber in der Vorbereitung nicht nur mit der Veränderung in der Gemeinde beschäftigt, sondern wir haben uns erstmal den Abraham angeguckt. Er wird ja so als Beispiel genannt, auch im Neuen Testament wird gesagt, schaut mal euch an, wie der Abraham war. Der hat auf Gott vertraut, er ist losgegangen, er ist einen Weg gegangen und er wusste nicht wohin. Schaut euch sein Vertrauen an, das hat Gott belohnt. Aber das war alles gar nicht so einfach. Es hört sich in meinem Nachgang oder im Rückblick so einfach an. Und wer weiß, was mal in 20 Jahren ist, wie wir dann zurückschauen und was vielleicht dann für eine Geschichte gewesen ist. Aber es gab auch einen Anfang dieser Geschichte von Abraham. Und da hat Gott zu ihm gesagt, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und vorher gibt's in der Bibel noch gar nicht viele Geschichten. Die Welt ist geschaffen worden. Adam und Eva sind aus dem Paradies geflogen. Es gab den ersten Mord und Totschlag. Es gab die Sintflut. Es gab den Turm zu Babel. Lauter so Geschichten. Und dann spricht Gott zu einem Abraham. Also vorher gab es noch ganz viele Generationen, hunderte von Jahren. Und er sagt, geh los. Und irgendwas hat das in dem Abraham ausgelöst, dass das scheinbar der richtige Zeitpunkt war. Und er gesagt hat, ja, mach ich. Was ich nicht wusste, ist, sein Vater hatte das auch schon vor, in ein anderes Land zu gehen. Und der Abraham geht los, er setzt sich in Bewegung und er nimmt seine Frau mit, scheinbar konnte er die überzeugen, er nimmt auch seinen Neffen mit und er nimmt auch seinen Besitz mit. Und so ist das für uns auch, wenn wir aufbrechen, wir nehmen auch etwas mit, wir haben eben ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte das sein, was ist wichtig. Es ist aber auch zu wissen, auch bei Abraham, der ein tolles, leuchtendes Vorbild ist, es ging nicht nur bergauf, er ist nicht losgegangen. Und was hat ihm Gott verheißen? Er hat gesagt, ich gebe dir Nachkommen, ich mache dich zu einem Volk und ich gebe dir ein Land. So. Es gab ganz schön viele Konflikte. In das Land, in das er gegangen ist, da wohnten ja schon Menschen, die hatten Krieg untereinander. Er muss sich positionieren. Keine leichte Sache. Er hat Angst um seine Lieben, denn sein Neffe wird da auch von irgendwelchen Leuten verschleppt. Er muss sich für ihn einsetzen. Auch nicht so einfach. Er hat auch Angst um seine Frau, die ist nämlich sehr schön. Er denkt, die wollen andere auch haben. Ich tue mal so, als wäre es meine Schwester, vielleicht kommen wir damit weg. Auch nicht so eine einfache Geschichte. Auch auf diesen Sohn muss er sehr lange warten. 25 Jahre. Gibt dazwischen noch einen anderen Versuch, die denken, irgendwie muss es doch stattfinden mit einer Nebenfrau oder einer Sklavin. Bekommt er ein Kind? Das ist aber nicht der verheißene Sohn. Und dieses Kind schon ist 14 Jahre alt, als erst der verheißene Sohn kommt. Also denkt einfach auch in weiteren Zeitspannen, auch wenn wir jetzt losgehen müssen, was die Gemeinde angeht. Wenn wir uns mit Abraham vergleichen, dieser Weg war auch kein leichter und es war ein längerer Weg. Und dieses erste Stück Land, was ihm so verheißen wurde, das hat auch ganz schön lange gedauert. Also in der Bibel steht, er durfte sich ein kleines Stück Land kaufen. Sie hätten es ihm auch geschenkt, weil sie fanden, er ist ein angesehener Mann in diesem Land. Aber er sagt, nein, nein, so viel Ehre habe ich, ich möchte es kaufen. Und zwar, als seine Frau mit 127 Jahren stirbt. Und wenn wir nur mal annehmen, sie wäre gleich alt wie Abraham, dann sind das auch 50 Jahre gewesen, seit sie losgegangen sind. Also er ist nicht losgegangen, lalala, dann hat er das Kind gekriegt, dann hat er das Land bekommen und dann war alles tutti, sondern es hat Zeit gebraucht. Und es hat viele Versuche auch gebraucht, die er selber so versucht hat, die jetzt vielleicht auch misslungen sind. Er hat auch manche Fehler gemacht. Aber er ist auch immer wieder an Orte zurückgekehrt, wo Gott ihm begegnet ist, wo er ihm die Verheißung gemacht hat. Er hat sich immer wieder an die Verheißung erinnert. Und andersrum hat Gott ihn immer wieder aufgefordert, das ist der Weg, das ist die Verheißung. Er hat gesagt, wie kann ich das denn erkennen? Da hat Gott ihm sogar noch gezeigt, was in hunderten von Jahren mit dem Volk sein wird. Also es gab immer mehreres. Es gab eigene Versuche, es gab aber auch das Rückkehren an dieses Erinnern, was habe ich denn nochmal für einen Auftrag? Und es gab immer wieder auch die Ansprache Gottes, der gesagt hat, los, mach weiter, geh. Und ich finde, da können wir wirklich was von lernen. Und dieser kleine Satz, der hört sich so unscheinbar an, er gehorchte Gott. Und ich habe gedacht, na, gehorchen ist so ein Wort, das mögen wir jetzt heute nicht mehr so gerne, ne? Aber die Wortbedeutung ist, sich dem Willen einer Person unterordnen oder einer Autorität. Und zu sagen, ich ordne mich Gott unter, ist ja auch schon mal eine gute Idee. Und das andere, vielleicht mögen wir es so ausgedrückt, lieber jemandem oder einer Sache folgen oder sich von jemandem oder etwas leiten lassen. Und dieser jemand, klar, das ist Gott. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, es geht nicht nur darum, neue Strukturen zu denken, uns irgendwas auszudenken und zu denken, ah, wie könnte es noch gehen? Es geht auch darum, dass Gott in unser Herz spricht und sagt, dafür seid ihr da. Es ist wichtig, dass es euch gibt. Und wenn Gott das keinem von uns in unser Herz spricht oder keiner sich öffnet, dann kann das kein Gesicht finden. Und einer Sache folgen oder jemandem folgen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und horchen, zuhören. Und da finde ich, ist halt unser Motto wirklich auch wichtig. Wir wollen, dass viele Menschen auf kreative Weise der Liebe Gottes in Jesus Christus begegnen. Das ist dieses Etwas. Da haben wir mal vor Jahren drüber gesprochen und gesagt, das macht uns eigentlich aus. Und wenn wir diesem weiterhin folgen möchten, dann geht das nicht mehr in dem Rahmen, wie wir den bisher hatten. Aber dieser Auftrag, der besteht ja trotzdem noch. Und deswegen ist die Frage jetzt für die Zukunft, was brauchen wir dafür, dass wir diesen Auftrag, dass wir diesen Weg, der kein leichter sein wird, dass wir den gehen können? Und was brauchen wir vielleicht auch nicht mehr? Und wo ist es vielleicht auch, wenn es weh tut, wichtig, das Land der Väter, wie bei Abraham, zu verlassen? Und was nehmen wir aber auch mit? Wirklich nochmal zu denken, was macht uns aus? Was nehmen wir mit? Denn der Abraham hat auch allerlei gehabt, was er mitgenommen hat. Und er ist ziemlich reich geworden unterwegs. Das musste er auch alles irgendwie mitschleppen und verwalten. Und es gibt Dinge, die wir mitnehmen können. Und ich möchte euch zum Schluss einfach Mut zusprechen. So viele Infos können einen ja echt erschlagen, dass einen das auch kribbelig macht, wenn man Angst kriegt oder den Mut verliert oder die Motivation. Aber keine Angst vor Veränderung, denn Gott, der geht den Weg mit. Wenn er den Auftrag gegeben hat, dann ist er immer da. Und es ist auch egal, ob wir selber mal Wege versuchen und die vielleicht auch mal schief gehen, da geht Gott auch mit. Und es ist auch wichtig, sich manchmal zu erinnern, was hat Gott schon getan, aber er wird auch immer wieder in unser Leben reinsprechen, da bin ich mir eigentlich schon auch sicher. Und die Bewegung selber, die fördert auch den Glauben. Und neulich war ich mit unserer Familie klettern im Hochseilgarten. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der immer so Risiko braucht, ne? Aber da denke ich immer, ah, wenn ich an diesem Ding hänge und weiß, das ist fest, ne? Dann geht das irgendwie. Und dann sind da so Sachen, und man denkt, boah, das ist jetzt echt ein großer Schritt, den ich machen muss. Und man denkt, ah, notfalls hänge ich mich aber da rein. Und man kann auch mogeln. Notfalls fährt man mit der Seilbahn sozusagen, ne? Dann kann man das Hindernis anders überwinden. Aber Gott geht mit, der hält uns fest. Und ihr habt auch mehrmals gesagt, die Gemeinschaft. Wir sind da auch nicht alleine. Wir haben uns gegenseitig und der Herr ist in jedem von uns. Und das ist das, was uns Mut machen kann, auch wenn der Weg kein leichter ist. Und deswegen ist es wichtig, einfach das auch an sowas Altes anzuknüpfen, wie so eine Abraham-Geschichte. Und ich danke euch für eure Geduld heute.
Ich möchte mit uns noch beten. Lieber Vater, ja, du siehst, wie es um die Gemeinde bestellt ist, wie es aussieht. Herr, ja, und du siehst auch uns als Gemeinschaft, als ja Gemeinde, wie wir als Menschen hier sitzen. Und ich bitte dich, dass du uns gemeinsam stärkst und uns Mut machst, Schritte zu gehen, die dran sind. Wir wissen, noch nicht, wohin es gehen wird, aber wir können sicher sein, darauf vertrauen, dass du dabei bist. Und wir möchten gemeinsam nun das Gebet beten, was du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch gerne als Segensvers einen Vers aus 5. Mose 31, den Vers 6, einfach mutmachend zusprechen. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Es segne euch der Herr. Amen.